Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Herzlich willkommen zu Almuts Pausentee. Roman, ich freue mich, dass wir uns heute mal physisch sehen und nicht nur online.
Hi Almut, ja, eines dieser wenigen schönen Momente in meinem Leben.
Uiuiuiuiui, und das in so einem kleinen Raum. Wir sind tatsächlich mal in einem Podcast-Studio.
So wie sich das eigentlich gehört. Wir sind beim RND in Hannover im Newsroom und sind hier im schönen Podcast-Studio. Wurden schon einige Schlachten geschlagen.
Ja?
Also Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt.
Also es sieht auf jeden Fall nicht blutig aus im Raum.
Nein, das nicht. Aber ich erinnere mich, nach der Heim-EM letztes Jahr waren wir hier 2-3 Mal. Kollege Hendrik Buchheister, meine Wenigkeit, und haben hier auch ein bisschen die EM nachbesprochen. Wird aber von uns jetzt zum ersten Mal benutzt, auf jeden Fall von uns beiden.
Ja, wir wollten mal ausprobieren, ob sich das lohnt, sowas zu Hause einzurichten, oder wie war das?
Ja, ob bei dir da im Wendland noch ein Platz frei ist, vielleicht im Keller.
Ich habe leider nicht mal einen Keller.
Kinderzimmer.
Und Kinderzimmer habe ich auch zu wenig.
Okay, man merkt, wir kommen ins Quatschen, wenn wir uns sehen. Das letzte Mal Zürich, es war Nacht, es war spät und es war ausgeschieden.
Es war ausgeschieden, aber mit Live-Publikum.
Mit Live-Publikum. Hier nicht. In den Raum wird auch außer uns beiden nicht so viele Leute reinpassen.
Ja.
Fairerweise.
Das stimmt. 2 Flaschen Wasser noch und dann ist auch schon der Tisch voll.
Dann ist es so. So, wer hat gespielt, die Flasche leer? Nein, worüber reden wir dieses Mal? Über deine Anekdote natürlich zuerst mal.
Ja, genau. Anekdote. Da bin ich jetzt die Woche drauf gekommen. Das Schöne ist ja, dass die Champions League wieder begonnen hat. Und als ich dann ein Spiel verfolgt habe, kam bei mir so auch Erinnerungen hoch.
An die Königinnenklasse.
An die Königinnenklasse, auch an ein spezielles Stadion, nämlich das Juventus Stadium. Da durfte ich auch schon drin spielen in der Saison 21-22. Da hatten wir auch Juventus Turin, die Frauen, in der Gruppenphase. Und unser Hinspiel in Turin war auch ziemlich wild, muss man sagen.
Da bin ich jetzt sehr gespannt. Ich bin allerdings auch, wie du weißt, ja auch Romantiker.
Oh.
Also des Namens wegen schon.
Ja, das stimmt.
Nein, Spaß beiseite. Das Stadio del Alpi hat für mich immer ganz hohen Stellenwert gehabt als Fußballfan. Ich bin nie da gewesen. Deswegen fand ich in diesen Umzug, der irgendwie Anfang der 10er Jahre ins Juventus Stadium, deutlich kleiner, deutlich moderner, immer nicht so doll, aber das nur am Rande.
Ja, ich war in dem Alten nicht und habe auch das Alte nie so persönlich, auch nicht von außen gesehen. Ich muss aber sagen, dass in das Neue hineinzufahren und auch die Stimmung drumherum war sehr cool. Also man hat auch in der Stadt gemerkt, auch wenn das Stadion nicht komplett ausverkauft war, aber ich glaube zu dem Zeitpunkt vor 4 Jahren, war nämlich im Herbst 21, war das ein Ausrufezeichen, dass die Frauen in dem großen Stadion gespielt haben. Da waren noch über 10.000 Zuschauer. Es war echt eine gute Stimmung für die damals ja auch neue Version der Frauen Champions League. War die erste Saison mit der Gruppenphase und dem ganzen Drum und Dran und für die Juve-Frauen was Besonderes, ja. Und dann fing das Spiel an. Und es
Was war das für eine Runde?
Es war Gruppenphase, okay. Ja. War der 3. Spieltag. Am 3. und 4. Spieltag hatten wir jeweils Turin, einmal auswärts und dann zu Hause. Und das Auswärtsspiel, wir hatten uns dann auch, ja, natürlich was vorgenommen, weil Juve auf der Liste, würde ich sagen, hinter uns gestanden hat. Und dann gingen die ersten Minuten ins Land und ich wollte mich dann schon mal im Boden einbuddeln. Kam Steilpass in die Tiefe und eine Spielerin stand im relativ spitzen Winkel vor mir. Und ich weiß nicht, was ich da für einen Aussetzer hatte. Also immer, wenn ich das angucke, kriege ich heute noch so ein ganz schlechtes Gefühl und würde mich am liebsten verbuddeln.
Kann man das bei YouTube
angucken? Natürlich kann man das bei YouTube angucken.
Okay, das verlinken wir in den Shownotes.
Könnt ihr auch alle gerne machen. Man muss ja auch zu seinen Fehlern stehen. Da habe ich einfach den Ball falsch eingeschätzt und ihn mit meiner Fußabwehr nicht getroffen, obwohl er 5 Zentimeter an meiner Fußspitze vorbeigegangen ist. Und das war im Nachhinein auch sehr lustig, weil ich mich während des Spiels schon geärgert hat und nach dem Spiel auch. Und dann sind wir, also deswegen, das erzähle ich jetzt erstmal als Anekdote, nach Hause gekommen, also am nächsten Tag gelandet. Und ich habe mir sofort meinen Torwarttrainer geschnappt und habe gesagt, wir müssen jetzt auf den Trainingsplatz. Und er guckte mich an, warum? Sag ich, irgendwas ist in meinem Kopf falsch verknüpft. Es kann nicht sein, dass ich den Ball sehe und denke, ich halte ihn und ich trete irgendwie daneben. Also als ob ich so ein ja, kompletter Fußlegastheniker war und noch nie eine Fußabwehr gemacht habe. Also irgendwas hat nicht gestimmt. Und tatsächlich ist es da in dem Training auch so gewesen, dass das noch mehrfach passiert ist. Also es muss eine falsche Verknüpfung gewesen sein, irgendwie aus der Trainingswoche. Und das haben wir dann an dem Tag rausgearbeitet. Und danach hat es auch wieder funktioniert. Aber es war total ärgerlich, weil wir, glaube ich, das Spiel nicht 2-2 gespielt hätten, sondern vielleicht höher gewonnen hätten, wenn wir da nicht schon in Rückstand geraten
Immerhin
wären.
Nicht verloren. War das 0-1?
Das war das 0-1 und dann haben wir uns zurückgekämpft und haben auch 2-1 geführt und wir haben dann in der 90+1 das 2-2 bekommen. Also man darf Turin niemals aufgeben. In diesem Stadion ist immer was los.
Turiner Trauma.
Turiner Trauma, ja.
Ja, der, so wie der BVB. Ich weiß nicht, ob du, also wir nehmen am Mittwoch auf, das heißt, wir haben jetzt bisher nur ein Champions-League-Spiel gesehen, wir haben die Bayern nicht gesehen, wir haben Bayern nicht gesehen und logischerweise, die Eintracht spielt ja erst, nachdem wir rauskommen. An einem Donnerstag auch ungewöhnlich, aber diese erste Champions-League-Woche ist halt ohne Konkurrenz aus den anderen europäischen Wettbewerben auch auf 3 Tage ausgedehnt und vermutlich willst du über den BVB sprechen.
Ja, weil es auch so ein elektrisierendes Spiel war, würde ich sagen. Also da ist so viel drin, was man auseinandernehmen kann. Zum einen natürlich das Ergebnis, aber auch noch viele Einzelteile. Ich weiß nicht, wie du vorm Fernseher mitgegangen bist, vor allem so ab der 63. Minute.
Ja, ich hab die erste Halbzeit gesehen, bin dann fast eingeschlafen, was ja bei dem Spiel jetzt auch kein Wunder war, also zumindest bei dieser ersten Halbzeit. Und dann wollte ich, ja, irgendwie dachte ich so, naja, soll ich mir das jetzt weiter angucken oder gucke ich mir irgendwie eine Serie bei Netflix an, damit ich nochmal so ein bisschen um 22 Uhr nochmal ein bisschen
mit positiven Vibes ins Bett gehe,
auf Temperatur komme oder so. Nee, ich habe dann tatsächlich weitergeguckt. Und als in den nächsten 5 Minuten wieder noch nicht so viel passiert ist, habe ich gedacht, okay, nee, das war's dann jetzt. Bis ein sehr guter Freund von mir, der BVB-Fan durch und durch ist, mir dann schrieb, was machen die denn da? Da stand es gerade 2-2 und ich glaube, zwischen der 63. und 69. sind 4 Tore gefallen.
63. und 74. sind 4 Tore gefallen.
Genau, ja. Und dann irgendwann zwischen 8, irgendwie war 66, 68, 69, 3 Tore in gefühlt 3 Minuten.
Das war schon echt verrückt. Also Adeyemi hat ja den Anfang gemacht mit seinem Tor, auch ein schöner Schuss in die Ecke. Und dann hat sich Yildiz gesagt, naja, das, was der Adeyemi kann. Das
kann ich auch.
Das kann ich auch. Und dann kam der Matcher und sagte, na, ich kann das aber auch. Also auch, es war schon war 3 Traumtore.
Ich dachte auch irgendwie, was soll das? Das kann nicht sein, dass jetzt alle nur Weitschusstore machen.
Ja, und auch so schön gedreht, ne? Ja. Direkt neben den Pfosten, oben in den Winkel. Das war schon Königsklasse anzusehen.
Ja, absolut. Und dann das 3-2 war ja von Jan Couto auch ansatzlos raufgeknallt.
Ja.
Kann man den halten? Weiß ich nicht.
Also
man sah jetzt haltbar aus als andere.
Man kann sich da über einiges unterhalten. Der Torwart hat ja nicht nur da ist gar nicht richtig versucht, sondern auch bei einem anderen Schuss noch hinterher geguckt. Ja. Und nachher ging es ja dann nochmal rund. Dann hat man gedacht, ach ne, 4-2 Dortmund nach dem Elfmeter von Benze Baini, wo wir ja auch nochmal drüber sprechen können,
das
über diese schöne Auseinandersetzung. Aber
ja, das ist eines dieser Themen, über das ich gerne nochmal sprechen will, weil es irgendwie so symptomatisch ist. Aber auch das nach dem 4-2 habe ich dann wirklich ausgeschaltet. Dann wollte ich dann nämlich ins Bett gehen.
Du hast ja alles falsch gemacht an diesem Tag.
90+1:30 und ich dachte, komm, also 5 Minuten für, nee. Hätte ich die Geschichte von dir gekannt, vom Trauma von Turin, hätte ich vielleicht gedacht, nee, aber dann kriege ich wieder eine Nachricht von eben jedem Kumpel, liebe Grüße an der Stelle an Lasse, ich glaube, den habe ich schon 1-2 Mal erwähnt, er ist nun mal mein BVB-Referenzpunkt im Umfeld, der sagt, die sind doch komplett bescheuert und dann steht's immer aus, 4-4. Ja, 2 sehr gute Flanken hast du, glaube ich.
Das habe ich dir dann geschrieben, ja, genau. Also 2 überragende Flanken in Strafraum. Die muss man dann auch erstmal so spielen, ne? Halb hoch, genau, zwischen Abwehr und Torhüter rein.
Ja, Vlahovic mit Innenpfosten, also auch da. Aber den Fehler sehen wir vorher schon, links außen. Und den kennen wir ungefähr so vor dem 4-3.
Ja, hat erinnert an die EM, die wir schon angeteasert haben hier am Anfang des
EM, genau.
Podcasts. Da hatten wir ja die deutsche Mannschaft, die den Ball nicht komplett klärt und dann nachher das Tor gegen die Spanierin frisst. Und da war der Benze Baini ähnlich, anstatt den irgendwo
die Tribüne zu kloppen.
Oder ganz weit Richtung Eckfahne, wo auch immer hin in die andere Spielhälfte, spielt man ihn dann Richtung eines Julian Brandts, der nicht mal hinguckt. war es ziemlich war, bescheiden.
Ja, und dann Stichwort Eckfahne, wenn es dann, also du machst so ein Spiel in Turin, du führst 4-2, du kriegst es 4-3, was eigentlich nicht passieren darf, und dann machst du eigentlich eine Sache, wenn du in Ballbesitz bist. Dafür muss man jetzt keine FIFA-Pro-Lizenz als Trainer haben. Das reicht auch zu wissen, wenn man irgendwie mal in der Kreisliga gespielt hat oder es noch tut. Dann lauf halt zur Eckfahne und versuch irgendwie einen Einwurf. Und dann haben die den Ball genau da, wo sie ihn haben wollen. Pascal Groß, glaube ich, spielt den Ball auf Jan Couto durch. Eigentlich perfekt, schön Außenlinie Richtung Eckfahne, 94. Plus. Verlieren den Ball und laufen in Konter.
Und auch niemand unterbindet den Konter.
Die laufen, ja, genau. Die laufen in der 19 plus 5 in Turin, nachdem man 2-4 oder 4-2 geführt hat, 2-4 aus Turiner Sicht, 3-4 schluckt, verlieren den Ball und laufen Konter. Das ist Wahnsinn.
Ja, da hätten sie vielleicht auch mal ein bisschen in der Fußballwelt umhergucken sollen, weil auch das hat mich an etwas erinnert. Im letzten Jahr war die U20-WM und da war das gute K.O.-Spiel Deutschland-USA und die deutsche Mannschaft hat bei den Mädels 2-0 geführt und haben dann tatsächlich in der Nachspielzeit genau so schnell mal 2-1, 2-2 gekriegt und nachher sind sie im Elfmeterschießen ausgeschieden. Also man sollte erstens den Fernseher nicht ausschalten, bevor das Spiel nicht abgepfiffen ist.
Das habe ich jetzt auch gelernt, ja.
Und zweitens sollte man auch nie den Gegner unterschätzen, weil in der Nachspielzeit auch in 2-3 Minuten unheimlich viel passieren kann.
Und dann sind wir relativ schnell beim BVB. Ich habe letzte Woche...
Den wir ja auch in der letzten Saison mal angesprochen haben mit Auswärts.
Ja,
Mentalität.
Genau. Ich habe jetzt am Wochenende oder Anfang der Woche eben zur Champions League hin nochmal so eine Art Bestandsanalyse geschrieben und gesagt, die These, der Titel des Textes war auch, so ruhig war es beim BVB seit langem nicht. Und es stimmt ja auch. Also es gab ganz zu Beginn der Saison diesen Jobe Bellingham-Moment, wo der Papa irgendwie die Kabine ist oder Sebastian Kehl oder vielleicht auch Niko Kovac sich vorgeknüpft hat, wie sein kann, dass man den auswechselt. Das war so typischer BVB-Move und es ist auch eben einer der größten Vereine des Landes. Natürlich ist da immer was los, aber der Transfersommer war dann so, ja, eher Kehl kocht nicht, hieß es ja immer in den sozialen Medien, wie man neudeutsch sagt. Also hat es nicht so hinbekommen, hat dann aber ja noch einen Stürmer verpflichtet und dann hat es mit Chukwuemeka, sehr schöner Name.
Ja, hast du gut gelernt.
Liebe Grüße an Lothar Matthäus. Ich weiß nicht, ob du das beim Topspiel mitbekommen hast.
Nee, habe ich tatsächlich nicht.
Da ging es, ganz kurzer Ausflug, da ging es um, das ist ein absoluter Traum. Es ging um Alexander Rössing Lellesid, ein norwegischer Youngster, HSV. Es ging um den schnellsten Spieler des Abends, Topspiel, wie immer. Und dann sagte Wolf Fuß, ja, wer war es denn, Lothar? Und Lothar sagt, na, entweder der Olise oder der Rössing Lellesid.
Der halt.
Und der war es eben, jener war es auch. Und da muss ich gerade dran denken. Und der Chukwuemeka war einer dieser unaussprechlichen, aber doch, glaube ich, ganz guten Transfers hinten raus. Das heißt, der BVB nach dem 3-3 St. Pauli, okay, kann man sagen, nicht so doll, aber danach 2 Spiele ohne Gegentor, Pokal vorher auch, ja, erledigt, wie man es halt erledigt, Pflichtaufgabe 1-0. Niko Kovac hat sich mal keinen vorgeknüpft, keinem in den Arsch getreten, wie Karim Adeyemi mal gesagt hat. Als
Kein
Kovac
Spieler
übernommen.
Hat irgendwie so ein Andrich-Interview gemacht, von daher ja, ist
also
doch...
Alles war entspannt beim BVB und man war, außer dass Maxi Bayert plötzlich schon wieder Meisteranflüge bekommen hat und da hat der Kovac gesagt, auf das Glatteis lasse ich mich nicht führen. Ich weiß nicht, ob der Schlittschuh laufen kann, aber
hey, hey, hey.
Auf jeden Fall ließ er sich da nicht locken und das war eigentlich auch schnell abmoderiert. Und dann gucke ich mir gestern das Spiel an, das ist sportlich wild ab Halbzeit 2, das ist erstmal großartig, 4-2 zu führen und auch guter Fußball. Und dann geht's los zum 4-2 dieser Elfmeter, den du eben schon angesprochen hast. Was fährt in Serhou Guirassy, bitte?
Naja, es wurde jetzt ja die Woche auch viel geschrieben über seine Torbeteiligungsprämie, dass er unbedingt 20 Torbeteiligungen im Jahr braucht. Da sind wir ja noch bei einer anderen Diskussion, die ja davor schon mal stattgefunden hatte in der Vorwoche. Ich glaube, bei Leverkusen war das, ne? Wer denn die Elfmeter schießt und ob denn vorher der Trainer festlegen müsste, wie die Reihenfolge ist und dass es klare Absprachen gibt. Und
die scheint es gegeben zu haben beim BVB.
Das ist jetzt genau wieder die Frage. Also Benzebaini hat zumindest sich nachher durchgesetzt und auch zu Recht. Er hat ja sehr souverän geschossen.
Sehr starker Elfmeter bei 3-2 Führung und auswärts.
Auswärts, ja. Also mit hohem Selbstbewusstsein und mit dem Vertrauen, dass er weiß, was er tut.
Ja, das war so der Moment, wo ich kurz so, bei Prime lief die Partie ja und logischerweise World Feed, das heißt, die haben ja damit nichts zu tun, aber bei Prime habe ich es gesehen, so am Rande irgendwie Benzemaini sauer, Gerassi sauer, ja, was ist da denn los? Und ich dachte, es wäre vielleicht ein Scherz und dann stellte sich ja dann raus, man sah auch Nico Kovac irgendwas brüllen und auf einmal Gerassi hatte ja verschossen, ich glaube gegen St. Pauli, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und übrigens auch in einem Spiel, das dann vielleicht hätte gewonnen werden können oder eher noch als es, ne? Aber da hat der Kovac auch offenbar reingerufen, nein, der Rami macht das, weil der ist jetzt halt dran. Ist mir egal, ob du den hättest schießen wollen oder das Tor hätte, wäre ja auf Gerassis Kappe gegangen, wenn da nicht einer irgendwie den Bodenwischer gemacht hätte. Kelly, der später aus 4-4 lustigerweise macht, noch so eine Geschichte von so einem Spiel, was da manchmal alles drin steckt. Und dann verstehe ich nicht, was soll die Diskussion?
Da sind also wir bei dem ruhigsten BVB seit langem.
Eben, also von wegen, dann jubeln sie auch zusammen, das war dann ganz gut. Aber natürlich bleibt, wenn sie jetzt 4-2 gewinnen, redet da vielleicht jemand noch 2 Minuten drüber. Vielleicht kommt da eine Frage an Kovac und dann ist das Thema erledigt. Jetzt ist das natürlich beim 4-4, ging es da schon los, die Spinnerei, 4-2 gemacht und ab da irgendwie mit sich selbst beschäftigt.
Ja, aber ich bin gespannt, ob wir solche Diskussionen jetzt noch häufiger sehen. Also es hat sich jetzt ja schon mehrfach gezeigt in der Liga, dass anscheinend Diskussionsbedarf bei Schützen ist und man sich jetzt eher darum prügelt, Elfmeter zu schießen, als sich davor zu verstecken.
Was ja erstmal gut ist, würde ich jetzt mal sagen. Also ist ja besser 2 Wollen als keiner. Auf der anderen Seite bin ich dann wieder bei einem Nico Kovac. Das ist ja ein klassischer Malocher-Trainer. Der hat eine klare Philosophie, wie er spielen lassen will. Das sieht man ja auch. Also klar, das Zentrum, Groß, Matcher, Chukwuemeka, Bellingham, das ist alles irgendwie noch so halbgar. Aber wenn es dann schnell nach vorne geht, mit einem treffsicheren Gerassi, mit einem formstarken Bayer, mit einem fixen Adeyemi, dann sieht das auch sehr vernünftig aus. Klarer Spielstil und man muss ja auch sagen, Kovac hat übernommen, glaube auf Platz 11 mit 4-5 Punkten Rückstand auf die Champions League, hat dann ultraschlechte Spiele am Anfang gemacht. Dann waren es, glaube ich, mal 11 Punkte auf Champions League Platz 4. Dass sie jetzt überhaupt da mitspielen dürfen, also die Wahrscheinlichkeit, dass sie es in die Champions League überhaupt schaffen, war zu dem Zeitpunkt, als Kovac übernommen
gegen
hat.
Gegen null.
Ja, also dass die Wahrscheinlichkeit höher, dass du eine staufreie A1 am Feierabendverkehr hast.
Da hätten auch alle eher auf Freiburg gesetzt, die es dann nachher nicht geschafft haben.
Also deswegen, das war schon eine Leistung. Und seitdem Club-WM-Viertelfinale, wenn du dann siehst, Champions League letztes Jahr Viertelfinale gegen Barcelona, fast noch das Ding gedreht. Auch da Gerassi in Topform, macht 3 Buden, hat trotzdem nicht gereicht im Viertelfinale. Davor das Jahr im Finale, Club-WM im Viertelfinale, also die letzten 1,5 Jahre besser als der FC Bayern. Und man hat das Gefühl, oh, das läuft doch jetzt. Der Transfersommer, wie gesagt, da kann man eine Klammer drum machen, war jetzt nicht mega, aber war ruhig. Und guckt ihr VfB an, guckt ihr Leverkusen an, guckt ihr München an, da war ja Tohuwabohu. Und deswegen dachte ich, okay, jetzt führen die da 4-2, gewinnen gegen Turin, fliegen da weiter und jetzt hast du irgendwie so ein anderes Gefühl, finde ich.
Und es ist jetzt auch die Frage, gerade bei den beiden Flanken im Strafraum, bist du bei einem Punkt, wo du sagst, vermisst du jetzt den letzte Woche angesprochenen Schlotterbeck, den Mr. 100% noch mehr oder auch nicht?
Ja doch, also ich glaube, den wünschen sie sich schnell zurück. Auch die Dreierkette mit Anton und dann eben auch Benzemaini, der ja Außenverteidiger ist, Riasson, der eigentlich also wirklich klassischer Außenverteidiger ist. Das sind gestandene Spieler und Svensson hat links außen gespielt, aber Benzemaini hat eine Position übernommen. Das finde ich dann, aber da kann man jetzt viel diskutieren. Du spielst eine Halbzeit lang 0-0 in Turin, kriegt das so eine Eigendynamik, das kann immer mal passieren, dass dann plötzlich mal 3-4 Tore hintereinander fallen. So sehr ungewöhnlich, aber kann passieren. Aber dass du nach dem 4-2 es nicht schaffst, ab der 90. plus 1 bei 4-2 nicht schaffst, dass ich in Ruhe ins Bett gehen kann.
Und es waren ja keine 14 Minuten Nachspielzeit wie in anderen Spielen.
Nee, das waren 6, 7, ne?
Ja, 6 waren, glaube ich, 6, 7, nee, 7.
Am Ende waren es wahrscheinlich 7. Irgendwie es gab so diesen Anstoß noch und dann, das ist irgendwie das ist ein bisschen wenig. Riasson und Benzemaini haben hinten in der Innenverteidigung, glaube ich, gespielt, in dieser Dreierreihe und Svensson links außen. Ja, aber das Schlotterbeck gibt nicht nur der deutschen Nationalmannschaft hoffentlich wieder mehr Stabilität, wenn er denn da ist.
Gucken wir mal.
sondern auch sicherlich dem BVB, der jetzt dann interessanterweise in 2 Spielen 7 Gegentore kriegt und in 3 dazwischen und davor 0. Gut, gegen Essen, okay, 1-0, aber dann auch Union und Heidenheim, auch in Überzahl kann man dann zu 0 spielen, aber da halt stabil zu 0, auch sich nicht irgendwie komische Dinge einschenken lassen.
Und das, obwohl Jakobel auch noch 1-2 rausgefischt hat. Also er hat ja schon in der 4. Minute gegen Thüram das Ding aus dem Winkel geholt.
Und Yildiz nochmal auf halber Höhe. Ich glaube, die Szene hast du dann, glaube ich, gar nicht gesehen.
Ich habe sie nicht gesehen. Ich habe da gerade...
Warst du schlafen?
Nein, ich habe mich noch bei Real Marseille ausgetobt mit der schönen roten Karte gegen Carvajal.
Ja, okay. Das habe ich dann wiederum, da habe ich dann tatsächlich nicht verfolgt. Aber Kobel hat da einen Schuss von Yildiz. Ich weiß nicht, stand es da 4-2? Ich glaube ja.
Da müsste es 4-2 so gestanden
auf,
haben.
Auf ja. So 50 Zentimeter über der Grasnarbe, auch verdeckt, irgendwie ein bisschen, vielleicht sogar leicht abgefälscht und hält ihn so mit dem Handgelenk und lenkt ihn dann an den Pfosten. Und das fand ich aus 18 Metern mit sehr strammem Vollspann geschossen schon eher gut.
In dem Moment hat sich dann auch noch bestätigt, dass du gedacht hast, der BVB bekommt keine Bude mehr, weil sie ja noch einen Torwart hinten drin haben.
Ja, deswegen, gut, bei den anderen beiden kann er natürlich nichts machen, also der Flugkopfball und der wuchtige Schuss von Vlahovic in den Innenpfosten. Aber was haben wir denn jetzt beim BVB? Also, wenn du mal auf die Bundesliga guckst, eigentlich, wie gesagt, der Saisonstart, auch nach so einem 3-3, dass du dann 2 souveräne Spiele hast gegen Mannschaften von unten und dich davon nicht verunsichern lässt, mit Länderspielpause zwischendrin. Eigentlich alles gut und jetzt hast du, was fängst du damit an?
Sehr gute Frage. Also auf der einen Seite schöner Offensivfußball, hat ja auch Spaß gemacht, dann zuzuschauen. Auf der anderen Seite diese Anfälligkeit. Ich meine, es ist ja auch 2-mal das gleiche Muster gewesen. Es ist ja nicht so, dass dass die letzten beiden Tore aus 2 unterschiedlichen Spielzügen entstanden sind, sondern beide Male diese Flanke zwischen Abwehr und Torwart. Das stört mich noch am meisten. Also du musst ja, wenn du einen Fehler gemacht hast, sagen, okay, das werden wir auf jeden Fall wieder verhindern. Wenn das danach ein Standard gewesen wäre, eine Ecke oder keine Ahnung, was anderes, in Ordnung. Aber so fand ich das schon ziemlich traurig. Ja, hat mich nicht überzeugt, dass es da eine Spitzenmannschaft ist.
Genau. Die waren auf dem Weg dahin zu sagen, sich dahin zu bewegen mit eigentlich einer guten Struktur, mit einem Trainer, der eben gar nicht so sehr raufhauen musste. Oftmals hat er sich ja dann beim VfL mal Max Kruse, das haben wir mehrfach gehört, rausgegriffen. Beim BVB dachtest du, vielleicht erwischst dann mal irgendwie so ein, ja, mit Bayer, das war ja mit Augenzwinkern, diese Meisteransage oder die Replik von Kovac, dass er sich mal so ein Anton greift oder greifen muss oder vielleicht auch ein Adeyemi oder ein Matcher, dass er einen der Großkopfhärten im Kader nochmal rannimmt und irgendwie mal raufhaut, um irgendwas von Energie zu entweder schlechte eliminieren oder neue animieren. Und dann hat er das alles gar nicht gebraucht. Und jetzt ist die Frage, jetzt stehst du, was machst du denn da als Trainer? Also das wird spannend sein bis zur Länderspielpause, das dann nochmal zu sehen, was sie in der Bundesliga machen.
Und vor allem noch ein Punkt, den ich auch theoretisch nochmal kurz ansprechen wollte, also wie die Entstehung vom Elfmeter war. Ich fand ja, dass das auch diskutabel ist. Es wurde ja immer viel über Handspiel gesprochen und auch, wenn du denn halt irgendwo reingrätst mit Stützhand oder nicht, da kann man ja auch nochmal schauen, würde man diesen Elfmeter irgendwie immer und zu 100% pfeifen oder ist das gar nicht der Fall? Also es ist ja auch die zweite Szene, die du dann wahrscheinlich nicht gesehen hast bei Real Marseille, war nämlich auch so eine Elfmeterentscheidung, wo eigentlich eine Grätsche am Boden ist, es ist ein Kontakt mit dem Fuß und dann rutscht man weiter und kriegt ihn auch noch an die Hand. Man kann darüber noch diskutieren, ob vielleicht die Hand noch ein bisschen zum Ball geht oder nicht. Aber man kann ja seine Hand auch immer nicht abhacken. Und Handspieldiskussion ist sowieso müßig. Aber da hat ja der BVB sogar auch noch ein bisschen Mithilfe gehabt beim 4-2.
Ja, Lutz Wagner war, glaube ich, als Schiedsrichter-Experte bei Prime dann direkt gefragt, im wahrsten Sinne. Und hat gesagt, ja, es ist keine Stützhand, er ist ja eingesprungen.
Ja.
Wie so ein Volleyballer, der irgendwie nochmal den Pancake auspackt. Und den Ball nicht auf den Boden
zu lassen. Er dreht sich schon ein bisschen weg. Also es ist nicht so, dass er richtigen Bagger auspackt, sondern nee. Er ist ja schon eher seitlich gedreht auf rechts.
Also ich würde sagen, das ist einer der Handelfmeter, die eher für mich klar sind.
Okay.
Also das würde ich jetzt mal so.
Ich habe es auch tatsächlich nur aus 2 Perspektiven gesehen und nicht aus 5.
Ja, also es war schon, also er streckt die Arme aus, also er vergrößert seine Körperfläche, das ist ja schon mal Punkt 1. Weil der sonst am Kopf endet und wenn er so macht und er stützt sich nicht ab, sondern er hechtet so ein bisschen rein. Das sieht aus wie so ein Köpper, als hätte er so einen Köpper in Rasen gemacht. Ja, in diesem Sinne können wir dem BVB nur alles Gute wünschen. Aus deutscher Sicht, dass er in der Champions League jetzt davon sich nicht allzu sehr verunsichern lässt. Und ja, aus Sicht der aus BVB-Brille müsste man sagen, hofft man, dass das in der Bundesliga trotzdem weitergeht, weil ja, irgendeinen Bayern-Jäger braucht's ja.
Und aus neutraler Fansicht wollen wir mehr solche Spiele in der Champions League sehen, wo es richtig abgeht. Ich meine, da war der erste Spieltag jetzt schon ganz gut. Da hat ja auch Karabakh plötzlich bei Benfica Lissabon überrascht und 3-2 gewonnen. Also es ist schon ein guter Auftakt gewesen.
Absolut. Und genau das wollte ich auch sagen. Es ist ja auch Werbung. Dieser Modus wurde ja immer kritisiert. Letztes Jahr zu Beginn ganz viel, dann immer weniger. Weil du hast, also Dortmund-Juve, ja, könnte passieren, dass sie in der Gruppe landen, aber eher unwahrscheinlich, wenn sie in diesen klassischen Vierergruppen mit drei Hin-, drei Rückspielen gespielt hätten. Das wäre unwahrscheinlich gewesen. Jetzt hast du aber theoretisch nochmal zwei oder drei Kracher mit Tottenham, BVB, also wenn man nur vom BVB ausgeht oder wenn man bei der Eintracht guckt, da kommt ja einer
Hochkaräter nach dem anderen,
da kommt der Europa League Gewinner 25, der Europa League Gewinner 24, da kommt der englische Meister, der spanische Meister, also
ja.
Stichwort, der Wettbewerb ist schon aufgewertet.
Es ist ja auch als Spieler ziemlich cool, wenn du sechs verschiedene Gegner hast und nicht zweimal gegen eine gleiche Mannschaft spielst. Also klar hat die Gruppenphase auch irgendwas, weil du dann sagst, ah, ich habe das, irgendwie
sogar
verdient. Ja, acht, stimmt, acht, ja, nicht sechs, acht, genau. Ja, acht verschiedene
Vorher hattest
Gegner.
Du sechs Spiele, drei Gegner, jetzt hast du acht Spiele, acht Gegner. Klar, auch für Auswärtsreisen. Also ich breche jetzt mal kurz den Stab, weil es so ein cooles Spiel war, weil auch jetzt schon die Überraschung mit Karabakh, übrigens auch ein Gegner der Frankfurter, einer der
Und man muss jetzt auch sagen, was ich eigentlich gut finde, jetzt wird ja auch die gute Platzierung in der Tabelle, in der Abschlusstabelle dann nochmal mehr belohnt. Also mit Heimspielen in den K.O.-Phasen, was ja vorher nicht so war. Das ist so ein bisschen das amerikanische System. Da ist es ja auch bei den Playoffs immer so, wenn du dann tatsächlich Meister geworden bist in der regulären Saison, dass du dann halt weißt, okay, bis zum Finale habe ich auf jeden Fall Heimrecht, wenn ich immer weiterkomme. Und das finde ich jetzt auch nicht so schlecht, weil es nochmal die Mannschaften dazu anhält, selbst wenn sie wüssten, sie sind schon weiter in der K.O.-Phase, dass sie dann trotzdem noch den Anreiz haben, die Spiele zu gewinnen.
Ja, also das System und insgesamt der Wettbewerb, das macht schon wirklich sehr, sehr viel Lust auf mehr. Der BVB, wie gesagt, der sonst immer die Wohlfühloase Champions League hatte, während es in der Liga hoch und runter ging. Das war ja letztes Jahr Auswärtsspiele, irgendwie Brügge, dann gewinnen sie irgendwie 3-0. Also es gab ja schon den einen oder anderen Moment, wo sie das so als Wohlfühl- und Ruhepol hatten, jetzt scheint es irgendwie eher umgekehrt zu sein. Warten wir mal ab.
Wir warten mal ab.
Ganz entspannt bleiben.
Genau, so, wunderbar. Überleitung. Hot Take.
Ja, die Hot Takes. Jetzt hatte ich mich ja über den Punkt gefreut, die Woche davor. Das war's jetzt dann erstmal wieder mit der Freude. Und du wolltest...
St. Pauli, Augsburg sollten 5 Tore fallen. Das Potenzial,
Tore, ja.
Potenzial war im Spiel da. Also es hat Spaß gemacht zuzugucken, aber... Ja, ist dann nur ein 2-1 geworden. Ist dann so, aber wir haben ja eine neue Runde, ein neues Glück.
Wie immer. Und ich führe ja 1-0, wenn ich das jetzt richtig sehe.
Das ist korrekt.
Ich nehme mir mal diese Krisenregion der Bundesliga raus. Ach. Mit HSV, mit Heidenheim und mit Gladbach.
Oha,
Gladbach-Trainer entlassen. Jetzt muss ich Eugen Polanski, nicht der ehemalige Politiker, nicht Roman Polanski, Eugen Polanski kriegt's hin und auch der HSV, der ja gegen Heidenheim spielt. Gladbach, nein, ich sag so, alle drei stehen nach diesem Spieltag mit mehr Punkten da als vorher. Und das geht nur, wenn Gladbach mindestens einen Punkt holt oder gewinnt und wenn der HSV und Heidenheim unentschieden spielen.
Aha, ja, schön.
Beides muss eintreten.
Ich hatte gesagt, dass der Boniface sein erstes Tor für Bremen schießt gegen Freiburg.
Auch
jetzt
schön.
Hat er ja noch nicht wirklich gespielt, aber ich sage, jetzt hat er den lieben Herrn Steffen überzeugt und macht seine erste Bude.
Ist auch unfassbar. Die haben sich auch alles von der Seele geschossen gegen Gladbach. Und interessanterweise ist es ja bei Werder so, dass du Victor Boniface einfach auf die Bank setzt.
Genau.
Gut, hatte gute Gründe, aber einen der besten Scorer der Bundesliga in den letzten 2 Jahren, also wenn du mal alles zusammennimmst, da reicht's dann nicht 2, 3, 4 Trainingseinheiten und sofort am Start.
Er hat ja auch noch gar nicht wirklich gespielt. Also es hat auch keiner erwartet. Und deswegen, ich glaube, er kommt mal rein, macht ein paar Minuten und dann zeigt er gleich, dass er mehr Minuten spielen will.
Ja, okay, wir wollen ja auch, dass Punkte fallen.
Genau, oder?
Deswegen. Und der HSV gegen Heidenheim und Unentschieden und das Gladbach gewinnt, das sind ja schon, allein durch die Kombi-Wette sollte das ja schon ein Hot Take sein.
Ja, auf jeden Fall.
Und man darf auch nicht vergessen, letzter Gedanke zum HSV. Alle dachten, boah, es war ein gutes Auswärtsspiel, 0-0 in Gladbach, wie, ne? Aber nach dem Derby und nach dem Bayern-Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen, macht mir das Bauchschmerzen und dieses 0-0 in Gladbach, ein Duell der immer noch beiden Torlosen, das ist dann doch gar nicht mehr so viel wert gewesen, was der HSV da tiefen Westen gemacht hat. Aber so tief im Westen auch nicht, aber im Westen auf jeden Fall.
Ja, nur im Westen, nicht tief im Westen. Ja. Naja,
tief im Westen war auch was los.
Da war auch was los, ja. Mensch, es gibt noch eine Trainerliste. Ey, wir können ja hier schon wieder überziehen ohne Ende.
Also
der Dieter ist nicht mehr da.
Dieter Hecking, genau. Hört noch mal gern Folge 13, 16, 17, keine Ahnung.
Das weißt du auch noch aus dem Kopf.
Nee, weiß ich nicht. Und da haben wir über Dieter Hecking gesprochen und wie er das anpacken will. Du hast ihm zugetraut, dass er nicht absteigt. Ich habe da schon prognostiziert, das wird nicht klappen. Das ist jetzt aber so da im Fahrstuhl einmal bis in U1 und U2 fast schon geht direkt.
Aber was ich einmal zugutehalten will, sowohl Seoane als auch Hecking haben sich positiv verabschiedet. Also haben wirklich gesagt, die Zeit war toll und vielen Dank an die Fans und wird in Erinnerung und im Herzen bleiben. Machen ja auch nicht alle Trainer.
Nee, das stimmt. Und wir verabschieden uns auch in vollster Zufriedenheit von euch.
Ja.
Und voneinander.
Genießt die Champions League-Nächte, die jetzt...
Die noch gekommen genau. sein werden.
Genau.
Sollen. Können dürfen.
Konjunktiv 2 oder
was? Lelicid.
Und schönes Bundesliga-Wochenende und dann hören wir uns in der nächsten Woche.
Ja, in diesem Sinne, Almut, vielen Dank.
Ciao, ciao.
Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.